Bevor wir beten wollen, lese ich uns einen Psalm, einige Verse aus einem Psalm, aus dem 34. Psalm. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, wir preisen dich und beten dich an, auch an diesem Abend, dass wir wissen dürfen, dass du uns ansiehst in deiner Gnade, in deiner Barmherzigkeit und Treue. Und du tust das in deinem geliebten Sohn, unserem Herrn, Jesus Christus, den du gesandt hast in diese Welt, dass er uns ewiges Leben bringe. Und wir danken dir, Herr, dass du das getan hast, dass du durch all die Nöte dieser Welt hindurchgegangen bist und hast eine ewige Erlösung erworben all denen, die sich danach sehnen und die ihr Leben dir anvertrauen. So wollen wir dich auch jetzt anbeten und dich preisen, weil wir wissen, du bist der einzig Lebendige. Du bist der, von dem wir sagen können, du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Du bist der wiederkommende Heiland. Und so schenke es, dass du groß wirst heute Abend vor uns und dass du uns immer lieber wirst, dass wir dir immer mehr zugewandt werden und unser Leben dich immer mehr ehren kann. So danken wir, dass du alles Störende fernhältst, sei du jetzt gegenwärtig und segne uns. Schenke, dass dein Knecht Freudigkeit zum Zeugnis hat und dass wir offene Herzen haben und rechte Hörer sind. Amen. Ich möchte natürlich auch alle begrüßen, die von auswärts zu uns gekommen sind heute Abend. Schön, dass Sie da sind. Der Herr mag Sie segnen und Sie können wiederkommen und noch einige mitbringen. Herzlich willkommen, jeden Abend, wenn Sie wollen. Und dann freuen wir uns auf den Dienst von Gregor an diesem Abend.
Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, ich möchte euch begrüßen mit den Worten aus dem Brief, den Paulus an die Christen von Korinth geschrieben hat. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist. Und ich freue mich, heute Abend auch unter euch sein zu dürfen. Ich freue mich, doch manche bekannte Gesichter sehen zu dürfen. Und ich freue mich, auch einige Gesichter sehen zu dürfen, die mir bisher unbekannt sind. Wir sind heute Abend auch im Namen Jesu Christi, des Herrn, zusammengekommen. Und wir möchten das betonen, jedes andere Zusammensein wäre bei dieser Gelegenheit wohl wenig sinnvoll. Auch heute Abend wollen wir dem Herrn die Ehre geben, auch in den kommenden Abenden, auch am Morgen jeweils, natürlich, allezeit. Nun, die Thematik, die mir zufällt, jetzt in den letzten Jahren oder zugefallen ist, und immer noch zufällt, obwohl ich dachte, das würde bald einmal aufhören, vor 10 Jahren, aber es ist immer mehr geworden, ist also keine, mal rein äußerlich gesehen, angenehme Thematik. Weil mit dem, was wir predigen und sagen, wir ja auch dauernd provozieren, herausfordern. Und wie unser Bruder bereits schon sagte, es manchmal hart ist, dieses und jenes sich anzuhören. Ich meinerseits will auch bemüht sein, in diesen Tagen dem Herrn die Ehre zu geben. Ihm allein und ich möchte wirklich das ins Licht stellen, was sein ist, was ihn und sein Wort betrifft, was unsere Erlösung, Errettung betrifft. Da mir aber der Bereich des Aufdeckens so stark zugefallen ist, wie gesagt, darum ist manches vielleicht etwas hart anzuhören. Glaubt mir, es geht mir nie darum, Menschen weh zu tun und vor allem auch nicht Katholiken. Da ich ja so viele Jahre selber katholisch war, weiß ich um diese Leiden, denn ich habe sehr viel gelitten einige Jahre, wenn ich mit Evangelischen in Kontakt war, wenn sie dies oder jenes in Frage stellten in Bezug auf die katholische Lehre, auf den Papst, auf ja, die verschiedenen Praktiken, das hat mir sehr weh getan. Sehr weh getan und manchmal wurde ich von etwas Boshaftigkeit und Bitterkeit erfüllt und versuchte diese Leute einfach so schön weit wegzuhalten von mir wie nur möglich und von der Pfarrei, weil ich Angst hatte, sie könnten so irgendeinen sektiererischen Virus ausbreiten und dann wäre es um die Leute geschehen. Dann kam immer wieder die Frage, auch an mich herangetragen, geht es dir um Jesus Christus? Ist Jesus Christus wirklich für dich der zentrale Begriff, das heißt das Leben? Habe ich immer gesagt, ja natürlich, Jesus Christus ist mein Leben. Ja, was beinhaltet das dann praktisch? Und so gab es manche Gespräche und manche Auseinandersetzungen, bis ich mir auch sagte, ich muss doch mal wirklich gründlich in das Wort Gottes. Ich meine, als Pfarrer müsste ich ja das kennen und wissen, was da zu antworten ist auf diese sehr, so dachte ich damals, subtilen Fragen, die in Bezug auf Erlösung, Errettung und Glaubensleben an mich gerichtet worden waren. Ja, und so bin ich Schritt und Schritt einfach diesem Herrn Jesus Christus begegnet und Jesus Christus hat mein Leben ganz in seine Hände genommen. Und es ist schwer, wenn man nachher Zeugnis davon gibt, dass man eben nicht auch wiederum es verhindern kann, dass andere in solche Leiden und Auseinandersetzungen hineingeraten. Ich bekomme täglich, ich übertreibe nicht, manchmal bis zu 10 Briefen von Leuten, die katholisch waren, die Zeugnis geben und sagen, solche, die mich mal geschmäht haben vor Jahren noch und dann selber anfingen in der Bibel zu lesen, dann sagen, jetzt haben wir den Herrn persönlich erfahren, jetzt bitten wir sie um Vergebung. Jetzt können wir verstehen, es ging ihnen nicht darum, dem Papst Schäfchen zu stehlen, wegzustehlen, sondern es ging ihnen wirklich um den Herrn Jesus Christus und seine Erlösung. Was ist das Kennzeichen dafür, wenn es wirklich darum geht, dass man den Frieden im Herzen hat? Sind wir versöhnt mit Gott in Christus, dann haben wir den Frieden im Herzen. Dann gibt es nie einen Grund, Menschen zu hassen oder einen Grund, jetzt auf den Podest zu steigen und dann auf Leute zu schießen, die einem irgendwann mal weh gemacht haben. Um das geht es ja nicht. Es wäre vergeudete Zeit, dann hätte ich nichts verstanden. Absolut nichts. Gar nichts. In den letzten Tagen sagte mir eine ältere Katholikin, die, ich sage so, zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen ist, über manche Jahre des Kampfes. Zuerst ist ihre Tochter, die auch schon so etwas über 40 ist, zum Glauben gekommen. Und diese Tochter hat der Mutter immer geholfen. Die war krank, sehr krank. Auch ihr Vater war sehr krank. Und diese Tochter hat, selber eine Familie, hat diesen Eltern immer wieder geholfen, hat sie gepflegt. Und da hat die Mutter ihrem Mann gesagt, du, unsere Tochter, seitdem sie nicht mehr katholisch ist, sie ist ganz anders. Schau mal, wie sie uns dient, wie sie uns hilft. Wer von den 5 anderen Kindern würde das an uns tun? Versteht? Das hat sie mir so gesagt. Und sie kam zum Glauben, sie rief mich noch am letzten Sonntag an und dann sagte sie mir, Wissen Sie, Herr Pfarrer, sie sagt mir immer noch Herr Pfarrer, weil sie aus der früheren Pfarrgemeinde ist, aus der letzten, in der ich war. Und sie ist jetzt gerade 80 geworden, gell? Aber ist noch voll bei Verstand. Und dann sagte sie mir, dadurch, dass diese Tochter uns so das Evangelium vorgelebt hat, habe ich angefangen, auch in der Bibel zu lesen. Aber so immer versteckt, dass es meine Tochter nicht sehen konnte. Denn ich wollte ihr nicht zugeben, dass ich mich damit beschäftige. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ihr doch zeigen, dass wir als Katholiken ganz gemäß dem Worte Gottes, der Lehre Jesu Christi, der Apostel leben. Und nun kam sie zum Glauben und sie sagte mir, Herr Pfarrer, heute weiß ich, dass Jesus Christus durch die Propheten gesprochen hat im Alten Testament, dass Christus bezeugt ist, sie sagt es im Walliserdeutsch gern, dass er im Fleisch gekommen ist, um auch mich zu erretten. Ich weiß, dass er für meine Sünden, die früheren, die jetzigen und die kommenden, sofern ich noch einige Jahre zu leben habe, gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Verstorbenen. Und sie sagten, Jesus Christus habe ich alle Vergebung gefunden. Ich bin wiedergeboren, im Glauben ist mein altes Leben gleichsam beerdigt worden. Und sie möchte sich jetzt taufen lassen. Sie wartet auf eine Gelegenheit. Und dann sagte sie weiter, in Jesus Christus habe ich nun alle Kraft, so zu leben, wie er es will. Und dann sagte sie mir, ich will es nicht so laut sagen, aber ich sage es Ihnen, jetzt brauche ich keinen Papst mehr. Und wenn ich an die Jahre zurückdenke, wie sie mal war, diese Frau, gell? Ohne, das ist kein Vorwurf, das war ja völlig normal, so war ich auch, gell? So dachte ich auch. Aber sagte sie mir, und für sie war das jetzt komisch, und sie sagte das auch, das was ich jetzt sage, glauben Sie mir, das ist nicht gegen den Papst gerichtet oder gegen jemanden sonst, sondern ich möchte es nur sagen, als Feststellung, ich brauche keinen Papst mehr. Hätte ich früher gedacht, mal den Gedanken gehabt, ohne Papst zu leben oder ohne Papst könnte ich selig werden, ich wäre wahnsinnig geworden, übergeschnappt. Sie sagte, ich brauche keinen Papst mehr. Dann sagte sie, ich brauche auch keine Sakramente mehr. Ich brauche auch die Verstorbenen nicht mehr. Ich weiß, sie sind alle dort, wo sie der Herr haben will. Ich lasse in Ruhe, wie es dort in der Schrift heißt. Ich brauche keine Zeremonien mehr. Sagt sie, ich gehe auch nicht mehr in die Kirche. Ich brauche das nicht mehr. Das war mir früher eine Aufgabe. Ich bin gern gegangen. Ich brauche es nicht mehr. Ich brauche keine Zeremonien mehr. Ich brauche keine liturgischen Abläufe mehr. Weil ich weiß, das braucht der Herr nicht. Ich habe in ihm alles Leben. Und sie sagte, und ich brauche jetzt auch keine Kirchensteuer mehr zu bezahlen. Gut, ja, das sagte sie so. Ich gehöre jetzt keiner religiösen Organisation mehr an. Ich bin Christ geworden. Ich lebe täglich aus dem Wort Gottes und der Freude, dass ich in ihm errettet bin für Zeit und Ewigkeit. Und ich komme gerne mit meiner Tochter zusammen zum Gebet. Sie kann ja nicht, es gibt da keine Gemeinde da oben. Ich wollte das hineingeben. Eine 80-jährige Frau kommt so zum Glauben. Gut, das sind jetzt 2 Jahre vielleicht her, dass sie diesen Prozess durchschritten hat. Gern? Vor Jahren hätte ich gesagt, pfui Teufel, was hast du gemacht? Wer hat dich verführt? Versteht ihr? Ich hätte so reagiert vor 15 Jahren. Kann ich da etwas dagegen sagen? Habe ich ein Recht? Hätte ich als Pfarrer ein Recht, dieser Frau nun die Hölle heiß machen zu wollen? Gut, da käme ich auch nicht mehr an. Das ist klar, weil sie wirklich erkannt hat und weil Gottes Geist in ihr Fuß gefasst hat. Versteht ihr, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Das ist für eine ganz treue Katholik, die fast 80 Jahre von Kindsbeinen an diesen Weg gegangen ist, rein menschlich gesehen unmöglich. Und ich will euch etwas sagen, ich sage das zur Ehre des Herrn Jesu Christi. Da sieht man, dass Christus wirklich ist, wenn er einen solchen Menschen ganz neu machen kann. Und er kann es. Und es geht hier nicht drum, und ich sage noch einmal drum, Menschen schlecht zu machen, sondern dass wir das, was wir in Christus haben, auch weitergeben. Wir würden uns ja schuldig machen, würden wir das für uns behalten. Und das ist eigentlich der Kerngedanke auch, wie ist Gemeinde überhaupt geworden? Wenn wir hineinschauen in die Evangelien, vielleicht mal Matthäus Kapitel 4, Verse 12 bis 17, wenn wir da hineinlesen, wie hat es begonnen? Klar, wir könnten jetzt auf die alttestamentlichen Prophetien zurückgehen, das ist klar. Die sprechen von Christus. Wir haben das letzte Mal, als ich hier war, oft darüber gesprochen. Das ist ja einzigartig. Also mich fasziniert das immer wieder neu. Und ich bin so dankbar. Denn das finden wir in keiner Religion. Ich muss das noch einmal sagen. Ich sage das immer wieder. Diese Voraussagen auf den kommenden Erlöser über Jahrhunderte, das gibt es nur im christlichen Glauben. Damit diskriminiere ich niemanden, das habe nicht ich erfunden, das hat Gott, der Herr, so geschaffen. Und meine Freude ist es, und meine freudige Pflicht, das so weiterzugeben als Ermutigung. Die Propheten haben gesprochen, ausgesprochen, was Gott in seiner Vorsehung, in seiner Absicht in Bezug auf das Heil der Menschen in Christus Jesus, das haben sie vorausgesprochen. Ich habe euch gesagt, das war für mich der Schlüssel zum Glauben, der Durchbruch als Pfarrer. Das war es. Diese Erkenntnis, Gott hat gesprochen durch die Propheten über Jahrhunderte. Hunderte von Prophetien. Da kann man in der Bibel nachlesen. Hunderte. Und das hat meinen Glauben völlig verändert. Ganz neu gemacht. Und wenn wir dann lesen in Matthäus Kapitel 4, die Verse 12 bis 17, dann hören wir, als er aber gehört hatte, dass Johannes überliefert worden war, entwich er nach Galiläa. Und er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum, das am See liegt, in dem Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Land Sebulon und Land Naphtali gegen den See hin, jenseits des Jordan, Galiläa der Nationen. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Ihr Lieben, Gott hat durch den Propheten Jesaja vorausgesagt, in Christus geht das Licht auf den Völkern. Das wahre Licht in Christus Jesus und nur allein in ihm. Und dann heißt es im Vers 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, was sagt er? Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Tut Buße, Buße tun, Buße. Das heißt, wirf dein altes Leben in die Hände Gottes, gib es auf, das Leben aus deiner Kraft, aus eigener Kraft leben zu wollen und gib deine eigenen Visionen von Rettung und Leben auf und hör auf Gott. Tu Buße, lass ab von deinen Vorstellungen und Ideen, gib dein Leben in die Hände Gottes, er spricht dich frei von allem Verkehrten und selbst wenn du noch gut gelebt hast, war es doch verkehrt, gell? Ohne Christus. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Diese Frau, von der ich erzählt habe, sie hat Buße getan. Obwohl sie ist im Laufe ihrer Jahre tausende Male in den Beichtstuhl gegangen, versteht ihr? Aber sie hat erkannt, ohne dass ich es ihr gepredigt habe, aber weil sie heimlich in der Bibel las, hat sie erkannt, ich muss mein Leben in die Hände Jesu werfen. Gell? Ich muss es in seine Hände werfen. Das kann mir niemand abnehmen, auch nicht der Pfarrer, auch nicht der Papst, das muss ich allein tun. Das ist eine Sache zwischen Gott und mir. Darum kann ich dem Pfarrer trotzdem freundlich sein, und auch dem Papst, verstehen wir. Das heißt nicht, dass ich die jetzt hassen soll, gern? Nein, aber es geht darum, dass ich mein Leben mit Gott ins Reine bringe, nicht über eine Mittelsperson. Das ist eine ganz persönliche Beziehung von du zu du oder von ich zu du, wenn ich das so ausdrücken darf. Es ist interessant, wie auch die anderen Evangelien das bringen. Und etwas, was uns gleich danach auffällt, ist das, wie der Herr nun die ersten Jünger sammelt. Also predigt Buße, das Reich der Himmel ist nahe gekommen und jetzt sammelt er gleich die ersten Jünger. Und wenn wir gleich bei Matthäus 4 weiterlesen, im Vers 18 und in den folgenden, da heißt es, als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, im Schiff mit ihrem Vater Zebedäus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Natürlich, diese Männer, die jetzt da Jesus nachfolgen, und auch Frauen, Lukas berichtet dann von vielen Frauen, die Jesus folgten, das waren alles Menschen, die ihn erwarteten, die wussten, dass er kommen würde. Das waren Leute, die erwarteten den Messias und die hörten die Botschaft. Und sie hatten sich bereit gemacht, sich ganz in seine Hände zu werfen. Gell? Wir wissen alle, was daraus dann noch alles geworden ist. Aber es waren Leute, sie folgten ihm nach. Dass sie folgten ihm nach, heißt, sie haben erkannt, er allein ist der letzte Sinn des Lebens und er allein ist das einzige Argument, sage ich mal, weswegen man alles aufgeben kann, um Leben zu haben. Wenn ich irgendwo anders alles aufgebe, dann habe ich nur Verlust und Betrug, bin ein betrogener Mensch. Aber wenn ich um Christi willen, den die Propheten gepredigt haben, alles aufgebe, mich in seine Hände werfe, dann gewinne ich alles, alles, Christus allein. Verstehen wir? Ist das nicht wunderbar? Christus Jesus allein, der allmächtige Herr Himmels und der Erde, von Gott bezeugt, vom Vater. Und es ist interessant, ja, wir lesen, kommt mir nach, Vers 19, heißt es hier, heißt es in eurer Bibel auch so, kommt mir nach. Verhören wir das, kommt mir nach. Jesus sagt nicht, folgt einer Institution nach, folgt dem Herrn X nach oder Herrn Y. Oder er sagt nicht gleich, dann und dann werden bestimmte Leute auftreten, folget dann diesen. Nein, er sagt klipp und klar, hundertprozentig, folgt mir nach. Ich finde das so befreiend und entlastend. Einmal war es ein Kampf. Gern? Da sagte ich, ja, ich kann doch wohl Jesus nachfolgen und auch noch auf diese Leute hören und auf jene hören und dann noch auf diese. Die haben doch alle super gute Meinungen. Und dann die Traditionen, die sind doch so angenehm, so trostvoll. Ach, und das ist doch nichts Schlechtes. Ja, da kann man eben anfänglich in große Konflikte hereinkommen. Aber hören wir, was Jesus sagt. Er sagt, folge mir nach. Und dann, was folgt daraus, ihr Lieben? Etwas ganz Schönes. Und das sagt er jedem von uns, das galt nicht nur für seine Jünger, sondern, wenn wir die ganze Schrift im Kontext nehmen, für jeden Christen, jeder, der auf ihn hört, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ohne, dass man das eigentlich dann will, das ergibt sich, das ist eine Logik. Werfe ich mein Leben ganz in die Hände des Herrn, werde ich sage mal so, wir sprechen ja immer in menschlichen Weisen, das ist ja auch eine verrückte Sache, wenn wir diese großen, gewaltigen Dinge Gottes, die Wahrheit, mit menschlichen Worten ausdrücken müssen, da kommen wir manchmal fast am Ende. Aber es heißt so, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Schaut mal, wenn ich jetzt so zurückdenke, wie war es bei euch, jedem Einzelnen? Wann hast du diesen Ruf gehört und wirklich innerlich vollzogen, folge mir nach? Und alle Philosophien und alle Meinungen und alle Beziehungen, alles in seine Hände geworfen und gesagt, so, dir folge ich nach. Jetzt will ich mal nicht mehr nach links und nach rechts hören, denn die retten mich nicht in den Himmel. Im Gegenteil, das kann sehr gefährlich sein. zuallererst mir und dann können Beziehungen entstehen, aber die sind dann auch anderer Art, gell? Das ist ja das Gewaltige. Wann haben wir diesen Ruf vernommen? Ich denke jetzt an die gute Ida, gell? Sie ist durch ihre gläubige Tochter, ich meine, es gibt Millionen Beispiele, aber ich bin jetzt dieses Beispiel, ist sie herausgefordert worden, weil sie von Jesus sprach und ihr immer wieder sagte, Jesus allein genügt. Du brauchst nicht mehr, Mama. Sie konnte am Sonntag nicht mehr in die Messe, als sie krank war, sagte, sie ist ja furchtbar. Wird mich Gott strafen? Ach nein, der Pfarrer hat ihr auch gesagt, nein, das ist doch klar, Gott straft dich deswegen nicht, du bist ja krank. Aber sie war gequält. Und nun, sie fängt durch das Zeugnis, dass ihr nun diese Tochter als Menschenfischerin quasi vorlebt und auch vorspricht, gell? Fängt sie an zu forschen, im Geheimen, im Zorn zuerst. Und dann, und jetzt wird sie selber, diese 80-Jährige, zur Menschenfischerin ihrem alten Ehepartner gegenüber, der jetzt auch nicht mehr so sicher ist, verstehen wir? Das, da ist Gottes Gesetz drauf, gell? Gottes Logik. Und die können wir nie über den Haufen rühren. Heute, als ich hierher fuhr zwischen Karlsruhe und Bad Tainach, ging ein Mann durch den Zug und hat überall Traktate verteilt, gell? Von Blaise Pascal, ja. Und ich habe so beobachtet, ich habe geschmunzelt, ich habe gedacht, ach Herr, segne diesen älteren Bruder. Aber er ging ganz anständig. Einige haben es abgelehnt, aber die meisten haben es angenommen. Ich war sogar erstaunt. Und einige, ich dachte, es werden vielleicht Moslems gewesen sein, ganz dunkle Typen, dachte, vielleicht sind es Moslems. Herr, vielleicht wirkst du da bei denen, ich weiß nicht. Gell? Aber immer wirkt das, wenn jemand liest oder so, was mal anschaut in Bezug auf den Herrn. Ich bin überzeugt, es wirkt ständig, es wirkt immer. Denn da hat der Herr seinen Segen draufgegeben, wenn wir ihm gehören, seine Jünger geworden sind, wirkt der Herr. Sie verließen alles und folgten ihm. Dieses Verlassen ist, meine, jeder von uns weiß, wir können nicht alle einfach fort und wohin. Nein, das Verlassen und ihm folgen wird hier so radikal ausgedrückt, das heißt, das völlig Loslassen aller anderen Sachen, zuerst Jesus Christus. Dann gewinnen wir ja das andere tausendfach, gell? Es gibt Leute, die haben als Evangelisten einen besonderen Dienst. Also sind Evangelisten. Ich würde sagen, vollzeitlich sind die unterwegs, gell? Aber es kann nicht jeder seinen Haushalt aufgeben und dann, gell, weg. Die 5 Kinder mal zu Hause lassen für einen Monat allein. Mal schauen, wie es dann ausschaut, gell? Nein, aber es geht hier um eine absolute, sich in die Hände des Herrn werfen und sich von ihm brauchbar machen lassen. Auch zu Hause, in der Nachbarschaft, in der Umgebung und so weiter. Im Vers 22 heißt es auch, und sie verließen sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Damit verbunden ist auch die Lehre. Der Herr Jesus lehrt sie. Er sagt nicht einfach folget und Schluss, sondern sie sollen ja von ihm lernen. In Matthäus 4, 23 lesen wir, und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, er lehrte. Und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und sein Ruf ging hinaus. Das war das Kommen des Reiches Gottes, auch mit in Begleitung von gewaltigen Zeichen und Wundern. Es wird hier klar gezeigt im ganzen Kontext. Wir haben heute Abend nicht die Zeit. In Christus ist die ganze Gottesmacht erschienen. Hören wir das? In ihm begegnen wir Gott, der ganzen Macht Gottes. Denn nicht eine Krankheit hätte Christus Widerstand leisten können. Nicht eine. Er hat Macht über alle Krankheiten. Er hat zwar nicht alle Menschen geheilt, aber hier heißt es, dass er ihm die Macht gegeben ist, alle Krankheiten zu besiegen. Das heißt, es gibt keine dämonische Macht, keine, wie wir immer das ausdrücken wollen, menschliche Macht, verschuldet oder unverschuldet, die stärker gewesen wäre als Christus Jesus. In ihm ist Gott in seiner Vollmacht erschienen, in Christus. Da dürfen wir uns doch freuen, wenn wir seine Jünger sein dürfen. Ja, da könnte ich manchmal hüpfen vor Freude, ohne euphorisch zu sein. Ja, nicht nur manchmal, jeden Tag.
Nicht wahr? In ihm ist uns die ganze Vollmacht Gottes erschienen, Fleisch geworden, begegnet. Welch eine Liebe! Ihr Lieben, glaubt mir, das finden wir in keiner Religion sowas. Nur im christlichen Glauben. Und wir lesen dann ja, wenn wir das Matthäus-Evangelium weiterlesen, wie es heißt im Vers 24, und sein Ruf ging aus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie, seine Macht über allen. Da ist nichts, was ihm hätte Widerstand leisten können, verstehen wir. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch, ich meine, gut, das ist, ich denke, für die meisten von uns auch klar, das Wissen, wir wissen dann, mit wem wir es zu tun haben. Mit wem wir es zu tun haben. Da ist nichts, das ihm widerstehen könnte. Oder es heißt dann im Kapitel 5, als er aber die Volksmengen sah, die kamen ja zu ihm, denn das Reich Gottes brach mit einer Wucht herein und es sollte den Menschen offenbar werden, dass er es ist, von dem die Propheten gesprochen haben. Darum all diese Heilungen, diese gewaltigen Ereignisse. Und wir lesen dann weiter, wie er heilt, was das alles für Menschen waren, wie schon gesagt, Besessene und so weiter. Alles Mögliche bringt man hier zu ihm, da ist die blutflüssige Frau, da ist das Gelähmte, alles Mögliche. Der Herr hat also alle Vollmacht erlehrt. Und was interessant ist und das für die Gemeinde auch wichtig ist, was Gemeinde ja ausmacht, er hebt keines der Gebote auf. Ganz wichtig, das lesen wir dann hier in diesem Kapitel 5. Vers 17 und 18 meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Das hat er nicht gemacht, gell? Weil die große Tendenz heute ja da ist, vor allem, verzeiht, wenn ich das so formuliere, vom charismatischen Lager her, vor allem in der jüngeren Generation immer mehr, als seien die Gebote nicht mehr so ernst zu nehmen. Verstehen wir? Also das kommt immer mehr, spüren wir das, kommt diese Welle herein, ein moralisch-sittliches Leben, ethisches Leben, da soll jeder sich selber Meister sein. Gell? Also es kommt oft so an einen heran, das darf man da nicht. Nein, Jesus sagt, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Er ist der Absolute, als Mensch auf dieser Erde, der in allem dem Willen Gottes entsprechen kann, bis ins Detail. Er ist der, der das kann. Gell? Er erfüllt alles. Also wenn ich jetzt denke, wenn die Schüler einen Test machen in der Schule, machen einen Test, und da wird geprüft, ob sie, die Erstklässler, in allem dem, was die Lehrerin jetzt in den letzten Wochen gemacht hat, entsprechen. Und dann wird ausgewertet. 45 Punkte, sagen wir, ist das Absolute. Und ein Schüler, der 45 zu 45 hat, och, der hat Freude. Und er hüpft und sagt, super, ich hab's bestanden. In allem habe ich genau den Fragen der Lehrerin entsprochen. Also ein Bild, um uns zu sagen, Christus ist der Vollkommene, der das Gesetz erfüllt hat, das heißt, Gott entsprechend gelebt hat. Gern? Wie wunderbar. Sehen wir, wir haben es nicht mit irgendeinem Hergelaufenen zu tun. Er ist das Fundament und der Grund des Christenlebens. Er ist in allem Vorbild und kann nicht angeklagt werden in Bezug auf Sünden. Niemand kann ihn einer Sünde überführen. Und nun sagt er seinen Jüngern, auch in diesem Zusammenhang, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ja, du liebe Zeit, ich habe mal gedacht, wie kann man nur sowas schreiben oder sagen? Das können doch Menschen nicht, das schaffen wir doch nicht, das ist sogar unmöglich. Also früher habe ich mir gesagt, was ich krampfen tue und ich gebe mir Mühe, aber irgendwo bin ich immer wieder ein Ärgernis. Wie geht denn das? Hat sich Gott nicht geirrt, als er das sagte? Oder ist das nur die Meinung von Matthäus? Hat er die da reingeschmuggelt ins Wort Gottes? Oh nein! Wenn ich mich ganz in die Hände des Herrn hineingebe, dann ist er es, der aus mir Salz macht und Licht. Das macht er. Das ergibt sich. Das ist doch was Schönes. Salz und Licht, Ja, wenn Licht in die Dunkelheit kommt, habt ihr das schon mal gesehen, dann verschwinden alle Mäuse, gell? Und diese Tiere da, die bei Nacht herumkriechen, die wirklich nicht so annehmlich aussehen, die verschwinden alle, wenn man im Keller Licht anzündet, gell? Also alles Ekelerregende und alles Unangenehme verschwindet, wenn es Licht angeht. Und Salz, ja, das ist uns allen bekannt, wofür man Salz gebraucht. Salz kann brennen, das wissen wir. Und damit deutet Jesus auch schon ganz klar an, die Jünger, seine Jünger, sie werden immer eine Provokation sein. Immer, immer. Und das müssen die Jünger wissen. Er spricht ja auch davon, die Kosten überschlagen. Gell? Gut, wir können jetzt nicht alle Zusammenhänge immer aufzeigen, aber das ist so. Und er sagt ihnen dann im Vers 20, wenn nicht eure Gerechtigkeit vorzüglicher ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Das heißt, wenn ihr gerecht sein wollt aus eigener Kraft, aus euren Vorstellungen von Gott und Erlösung und Gottes Wille zu tun, ja dann werdet ihr nicht ins Reich Gottes einkommen. Nein, du kommst nur rein, wenn du völlig alles in meine Hände wirfst und auf niemanden sonst hörst und mal alles, was dir da einoktroyiert worden ist, mal weglässt und sagst, Herr Jesus, da bin ich und jetzt, gell? Das ist ja gemeint. Das ist wahre Gerechtigkeit, denn nur er allein rechtfertigt, gell? Nichts anderes rechtfertigt. Also ich bin so dankbar, ihr Lieben, und ich denke, wir wissen, wovon wir sprechen. Wenn wir gerecht gemacht sind in Christus, haben wir wirklich alle Freiheit und auch alle Freudigkeit, Salz zu sein, Licht zu sein, trotz unserer Schwächen, die wir eben auch oft erleben, gell? Aber da wissen wir, er verwendet sich für uns rund um die Uhr, sagt uns Johannes im ersten Brief. Auch in diesem Augenblick, der Herr Jesus Christus verwendet sich für jene, die ihm angehören, die sein sind. Ja, nun, ihr Lieben, in Matthäus 5, 11 und 12 sagt der Herr aber auch voraus, es ist viel gesagt in diesen wenigen Kapiteln, 11 und 12, glückselig seid ihr, sagt er seinen Jüngern, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Ich muss nicht leiden für Jesus. Für Jesus brauchen wir nicht zu leiden. Aber seines Namens wegen, und dass wir nun das Leben in ihm haben, müssen wir leiden. Und die Schrift zeigt uns ganz klar und unmissverständlich auf, wer Jünger Christi wird, wird leiden. Aber das Leiden ist anderer Art. Das Leiden ist nicht in der Orientierungslosigkeit, in einer Hilflosigkeit, sondern es hat nun einen Sinn. Und das Leiden bringt Frucht. Aber ich meine es nicht, dass man das falsch versteht. Zur Ehre des Herrn, um des Herrn willen, meinetwillen, weil wir ihm nun angehören, weil wir neue Menschen geworden sind, passen wir nicht mehr in diese Welt. Vor allem nicht in die religiöse Welt hinein. Die reagiert am heftigsten. Die größten Feinde der Christen sind die religiösen Menschen. Das war immer so. Auch bei Christus war es so. Und da merken wir, wie es um geistliche Dinge geht. Knallhart. Denn religiöse Menschen sind Weltmenschen. Christen sind anderer Art. Das muss man unterscheiden. Der Großteil der Welt ist religiös. Auch ein Atheist ist religiös. Das tönt vielleicht paradox, aber auch er vertritt eine Idee. Und jede Idee hat etwas mit Religion zu tun. Religere. Man will etwas in Überzeugung bringen, wovon man eben überzeugt ist, weil man das irgendwie festmachen will. Also er spricht auch von der Verfolgung oder Matthäus 10, 16. Wenn wir so die Evangelien lesen, dann fällt uns das einfach auf. Er sagt, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. So seid nun klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben. Das dürfen wir sein. Und im Vers 24, ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Ihr Lieben, das sind seine Jünger. Das ist das Fundament der Gemeinde. Solche Menschen. Ganz solche Menschen. Und was gibt er ihnen für einen Auftrag? Diesen Menschen, diesen Jüngern, was gibt er ihnen für einen Auftrag? Lesen wir mal nach in Lukas 24. Oder bleiben, wenn wir schon bei Matthäus sind, zuerst bei Matthäus 28, 19. Was gibt er diesen Menschen für einen Auftrag? 28, 19. Da sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, ihr Lieben. Sind wir davon überzeugt? Sind wir heute Abend hier in diesem Saal alle überzeugt, dass einzig und allein dem Herrn Jesus Christus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden? Er allein hat Macht über mich. Er allein ist das Haupt aller, die Christusgläubig sind. Ist uns das bewusst? Oder meine ich, es müsse jemand da noch was beitragen oder ich könnte noch durch irgendwelche religiösen Zeremonien, Liturgien und weiß ich was, noch etwas dazu gewinnen? Nein, das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung, wenn ich meine, ich könnte noch durch irgendwelche Zugehörigkeit und irgendwelche Riten oder was noch mehr Christus haben. Nein, in Christus ist uns alle Macht begegnet, in ihm. Und darum sagt er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und nun sagt er, nun geht hinaus, ihr Lieben. Ja, diese Jünger, die nun wussten, wir unterstehen der höchsten Macht und der höchsten Gewalt, Himmels und der Erde. Wir gehen hinaus. Und fast alle sind gestorben für Jesus Christus. Gell? Ihr Lieben, wo stehen wir? Glauben wir das heute Abend, dass hier in diesem Saal über uns alle Macht Gottes ist? Er das Haupt dieser Versammlung. Das setzt göttliche Kräfte frei. Macht uns frei. Oder freue ich mich mit euch heute Abend? Ich muss nicht denken, oh, da muss ich dann noch hier opfern gehen und hier Wallfahrten gehen, hier noch einen Ablass gewinnen, da noch schnell und dann könnte es vielleicht nichts da, gell? Ist alles Lug und Trug. Er ist alle Macht. Und wenn ich zu ihm gehöre, stehe ich ganz unter seiner Machthülle und da kann ich mich freuen. Das will der Herr Jesus, gell? Das will er doch, euer Lieben. Darum kam er ja in die Welt. Damit wir uns lösen von allem, was uns sich da als Kopf über uns stellen will. Versteht ihr, was aus dem Menschen ist? Ideen, Zeremonien und so weiter. Nein, und dann sagt er, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Diese taufend, heißt hier, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was euch die Menschen sagen. Nein, was ich euch geboten habe, ihr Lieben, was ich euch geboten habe, sagt Jesus, und nicht, was der und der 100 Jahre, 1000 Jahre später euch gebieten wird, was nicht mit meinem Wort übereinstimmt. Raus mit dem, weg, ist nur Joch, Sklaverei. Nein, das nicht. Was in diesem Auftrag, Jünger zu machen, wesentlich drin ist, ihr Lieben, das ist immer wieder das Wort Buße und Zeugen. Zeugen, Buße. Immer wieder. Das geht durch die ganze Schrift durch. Diese Konsequenz, das ist ein göttliches Wort. Gell? Da hat niemand drüber zu bestimmen und das abzuschwächen. Apostelgeschichte, ja gut, wir wollten noch andere lesen, zuerst noch andere Stellen lesen. In Lukas 24 vielleicht zuerst noch diese herrliche Aussage. Lukas 24, 47, die mich auch immer so froh macht. Wie er sagt, wie es heißt, nehmen wir von Vers 44. Dies sind meine Worte, sagt Jesus den Jüngern, denen er erscheint, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss. Da möchte ich mich nicht entgegenstellen. Bitte, wenn Gott in seinem Plan alles gegeben hat und alles soll nach seinem Willen erfüllt werden, ich möchte nicht zu denen gehören, die anders lehren und anders gehen. Gegen Gott. Manches ja wie Gott und manches nicht. Das ist ganz gefährlich, das ist das Schlimmste. Dann lieber dort oder dort. Gell? Und es heißt hier, und Jesus sagt ganz klar, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss und auch noch wird. Gell? Was in Moses und den Propheten und Psalmen, und dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Die alte Ida, sie hat durch den Geist Gottes die Schriften verstehen können. Und siehe da, der Geist Gottes hat dieser alten Ida geholfen, alles loszulassen, nur den Willen des Herrn zu tun, um eins teilzuhaben an der Herrlichkeit Gottes. Wie wunderbar. Da habe ich wieder mal gesehen, meine Frau, man soll ja nicht zu theoretisch sein, auch mal praktische Sachen bringen. Meine Frau hat ja, ihre Mutter hat ja 7 Schwestern, gell? Und die kommen alle einmal die Woche zusammen zum Kaffee trinken. Und eine Tante ist gläubig geworden. Also entschuldige, dass man das nicht jetzt verletzend empfindet. Die anderen gehen alle Tage in die Messe. Gräschen ist so ein Ort, da geht man alle Tage, die gehen 70, 80, 100 Leute in die Messe. Und 6 sind also, meine Schwiegermutter auch, sie ist so halb-halb. Also, da spielt der Mann noch eine Rolle. Aber eines ist wirklich so durchgebrochen. Und sie sagen immer wieder, wenn Florentina heißt sie, die Tante, wenn sie dann sagt, aber hört mal, wenn ihr Christus lieb hat, dann weint sie manchmal und sagt, ihr Schwestern, die Älteste ist auch 80 von diesen Schwestern. Und die Jüngste ist meine Schwiegermutter, ist jetzt 60. Gell? Und dann sagt sie, weinend manchmal beim Kaffee trinken, aber wenn ihr Jesus lieb habt, dann hört doch auf ihn. Was macht ihr da? Ihr wallfahrtet, Ablässe gewinnen und spendet Geld hier. Das alles ist doch gegen ihn gerichtet. Merkt ihr das nicht? Dann sagen sie, vielleicht hast du recht, aber man hat uns seit je und je so gelehrt, irgendwie kommen wir auch in den Himmel. Was meinst du, unsere Alten sind auch in den Himmel gekommen? Ja, sagt sie, weil der Pfarrer an der Beerdigung sagt, ihr kommt alle in den Himmel. Weil ihr so brav seid, ich sage es ein bisschen locker. Aber es hört sich so an. Und dann wird die Florentina manchmal, fängt sie an zu weinen und sagt, und die ist jetzt 72, gell? Und sagt dann ihren Schwestern, ihr steht kurz vor dem ewigen Leben und ihr wollt nicht ganz zu Christus stehen, der alles in allem ist. Ihr wollt noch das und noch dies und rennt jeden Tag hier hin und dahin. Eben, ach, man hat es immer so gemacht. Wo steht in der Bibel, in der Lehre des Evangeliums geschrieben, dass Jesus gesagt hätte, wenn man es immer so gemacht hat, fahret so weiter? Doch in keinem Satz. Gern. Das gilt nicht nur für Katholiken, das gilt auch für Protestanten. Und auch für andere. Und auch wir müssen aufpassen. Gern. Dann öffnet er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Ich frage mich manchmal, weswegen gerade die 10 Leute hören das Evangelium und 2 brechen durch und die anderen wollen nicht. Rebellion gegen Gott. Oder was ist das? Da kann man sich fragen, Herr, was soll das? Aber er sagt, wir sollen allen predigen, gell? Wir sollen allen predigen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, ihr Lieben, früher als Theologiestudent, wenn jemand mir gesagt hat, dann habe ich immer gesagt, oh, das ist wieder so ein Sektierer, gell? Da haben wir gelacht über solch. Wenn einer kam und sagte, ja, aber Herr Dalia, Theologisch, aber es steht doch so geschrieben. Ah, sage ich, ja, das sagen alle Sektierer, gell? So steht es geschrieben. Damals habe ich gelacht. Heute könnte ich darüber weinen, aber ich freue mich jetzt. Und heute kann ich das lesen, so steht es geschrieben. Früher habe ich gedacht, das musst du weniger laut lesen. Gern. Das war mal so. Nein, Gott verändert sich nicht. Nicht zu unserem Besten, zu unserem Nutzen, damit wir Leben in Fülle haben. So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen, jetzt hören wir mal, in seinem Namen, nicht im Namen irgendeiner Einrichtung, Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden allen Nationen. Und Nationen, das ist nicht ein Gebilde irgendwo über den Wolken. Das sind Menschen. Deutschen, eine Nation. Die Schweizer sind eine Nation. Die Österreicher sind eine Nation. Das sind Nationen. Völker, Stämme, Geschlechter. Anfangend von Jerusalem. Und dann kommt es wieder. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Wovon? Über diese Grundwahrheiten. Die Propheten haben es vorher verkündet, Christus ist gekommen, Mensch geworden, gelitten, damit wir Leben haben in Fülle, unsere Sünden ans Kreuz genommen, auferstanden, wird wiederkommen. Ihr seid Zeugen davon und nichts anderes sollt ihr lehren. Was haben sie gemacht? Ihr Lieben, die Gemeinde Gottes, die besteht aus solchen Menschen, die das glaubend annehmen und sich ganz in die Hände Jesu werfen. Apostelgeschichte 2,22. Geht's noch? Seid ihr nicht zu müde? Sonst, wenn jemand den Schlaf des Gerechten vollziehen möchte, darf er das ruhig, denn ich denke, es gibt nichts Schöneres, als unter dem Wort Gottes zu schlafen. Ist auch was Schönes, der Schlaf des Gerechten. Ich wünschte mir, abends zu schlafen zu können, wenn jemand predigt, denn das muss wirklich ein Segen sein. Gell? Gut, Apostelgeschichte 2,22. Ich habe früher immer gehört, das sei schlimm, das sei der Teufel, wenn man schlafe beim Predigen. Aber ich denke, es kann manchmal auch wirklich wohltuend sein. Weil die Wissenschaftler sagen, man nimmt ja das Ganze auf und es wirkt dann die ganze Nacht mit. Gut, also Apostelgeschichte 2,22 lesen wir, Männer von Israel, sagt Petrus am Pfingsten, Männer von Israel, damit sind auch die Frauen gemeint, gell? Hört diese Worte Jesus des Nazaräer, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat. Wie ihr selbst wisst, diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm behalten würde. Und so weiter. Also man muss das Ganze lesen. Und dann heißt es weiter unten im Vers 32, diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Wir sind Zeugen. Und diese Männer, diese einfachen Männer, die kaum Theologie studiert hatten, gingen in dieser Kraft hin. Leider müssen wir sagen, dass die Theologie, das Theologiestudium, die meisten Menschen von Gott wegbringt. Wir haben das Resultat da, dass sie meinen, Wissen zu sammeln und Wissen aufzubauen und die Menschen in den Kirchen mit Wissen überschütten und das Leben ist dahin. Schade. Schade. Also die Gefahr ist wirklich das. Nein, sie sind Zeugen und sie wissen, wovon sie sprechen. Und sie freuen sich, das weiter zu sagen. Apostelgeschichte 2,38 fragen ja dann die Leute, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Ja, schließ dich einer Organisation an. Mache dies und mache jenes. Nein, Petrus sagt, tut Buße. Da haben wir es wieder. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen. Und jetzt tust du Buße und dann lass dich taufen. Das ist der Weg auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und es steht nichts da von Strategien, die genauso heilswichtig sind, damit eine Gemeinde funktionieren kann. Das ist die Basis, das Fundament, das ist. Das andere ergibt sich aus dem. Oder 3,19, Apostelgeschichte 3,19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Buße ist immer, ich sage es noch einmal, ihr Lieben, loslassen alle meine religiösen Vorstellungen, alle meine Argumente. Ich erinnere mich als Pfarrer in der oberen Kammer, wenn ich so nachts heimgekommen bin, so um Mitternacht manchmal, manchmal erst um 1 Uhr, es gab ja immer ein Fest zu feiern, man war ständig eingeladen. In der letzten Phase habe ich jedes Mal noch nachts die Bibel aufgeschlagen. Versteht ihr, dann kam ich so leicht beschwipst heim. Dann sagte ich, ach Herr Jesus Christus, es ist doch so schön, katholischer Pfarrer zu sein. Man hat lauter Freunde und ist alles so wunderbar. Herr, du kannst doch von mir nicht verlangen, dass ich mich gegen diesen Strom stelle. Nein, also die Bibel war früher mal wichtig, vor 2000 Jahren, ja, ja. Aber jetzt müssen wir immer schauen, wie wir durchkommen in der Welt. Dann habe ich innerlich, ich konnte nicht anders, die Bibel aufgeschlagen. Und dann hat mir der Herr immer alle Argumente weggenommen, mich immer an den Punkt geführt, du Buße, gib dich mir ganz. Ich habe immer die innere Stimme gehört, ich allein genüge dir. Und das habe ich von mir gewissen, davor hatte ich Angst. Alle meine Freunde, alle meine Beziehungen, was sagen die Leute? Wie werde ich das nervlich verkraften? Gell? Da kommen Argumente hin und her, Schlag auf Schlag. Und der Herr hat mir sanft eins nach dem anderen weggenommen. Immer wieder, ich allein genüge dir. Es geht doch nicht. Ich muss doch Zeremonien machen, Sakramente besuchen. Ich muss doch Heil immer wieder empfangen. Ich muss doch an der Messe teilnehmen, damit ich wieder erlöst werde. Ich allein genüge dir. Das vom Teufel ganz bestimmt. Da las ich im Wort und siehe, da war es bestätigt. Christus allein gibt. Ich habe jeweils in der letzten Phase, in den letzten Monaten, auch mittags, habe ich meiner Sekretärin und Pfarrköchin gesagt, ihr schließt die Türen, wenn jemand am Telefon wird, nicht abgehen, ich bin eine Stunde nicht zu erreichen. Da habe ich gelesen und gerungen, immer wieder zu dem Punkt, lasst alles fahren. Das ist Buße. Lasst alles. Ich bin der Herr. Ich errette dich. Ich habe es am Kreuz gemacht. Und dann kam der Tag, da das geschehen ist. Und da kann man sich wirklich, da kann man dankbar sein. Da kann man so dankbar sein. Und wenn es hier heißt, in Apostelgeschichte 3,18, Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, ihr Lieben, kann man denn da noch zweifeln? Wenn Gott erfüllt, was er gesprochen hat durch die Propheten, ist denn jemand mehr als er? Ist eine Milliarde Menschen, die einer Organisation angehören, ist ihre Stimme mehr als die Stimme des Herrn, ihr Lieben? Das war mir eine Not. Gut, damals hat die katholische Kirche fast eine Milliarde vor 10 Jahren, vor 12 Jahren. Jetzt ist die Milliardengrenze überschritten. Ja, jetzt ist die Frage, oder nehmen wir auch die Protestanten hinzu, die gehen alle in die gleiche Richtung, gell? Und die Orthodoxen, immer mehr, nicht alle, aber die Organisationen als solche gehen in diese Richtung, gell? Aber nicht alle Menschen. Das geht jetzt überall durch alle Gemeinden hindurch. Jetzt zeigt sich, was eigentlich Gemeinde ist. Erleben wir jetzt in unserer Zeit in einer Weise, denke ich, wie sie noch nie da gewesen ist. Aber das ist Liebe Gottes. Das ist Liebe. Wo stehe ich? Gehöre ich zu diesen Jüngern, die so geglaubt haben und so gepredigt haben? Oder gehe ich da Kompromisse ein und sage, ja, das kannst du heute nicht mehr. So. Damit wollte ich dauernd Jesus reinkriegen. Als Pfarrer. Kann ich sagen, als Pfarrer hat man es super schön. Man hat viele Freunde, man hat so viele Beziehungen, man bekommt so viel geschenkt. Aber ich habe nachher noch mehr geschenkt bekommen. Ich bin mit einigen Pfarrern in Kontakt. Ich möchte das in Klammer dem Herrn euch anbefehlen. Versteht ihr, ich liebe diese Menschen. Und soweit die Zeit reicht, ist gut, dass wir solche Kontakte pflegen. Das ist ganz wichtig. Immer mehr. Was wir jetzt erleben, das wird immer mehr. Ich höre das von Italien. Von ehemaligen Priestern, die jetzt ganz in Christus vorwärts gehen. Lieber Bruder Selvatico Gargiulo, der hat dauernd mit Priestern in Italien zu tun. Aber die erleben Nöte und Ängste, bis sie sich fallen lassen können. Verstehen wir? Da kann man nur den Namen Jesu verherrlichen und aussprechen. Oder auch in Österreich, auch hier in Deutschland, bin ich mit 2 in Kontakt, mit 3 eigentlich. Einer, der hat bitter geweint, der hat gesagt, ja, ich bin jung verheiratet und habe jetzt gerade eine Stelle in der lutherischen Kirche. Und ich weiß, es ist alles falsch, die gehen falsch. Aber was mache ich mit meiner Frau? Sie schwanger wird jetzt, ein Kind, und wovon leben wir? Wie geht das? Gern, dieses Fallenlassen in Christus, das ist ein Kampf, gern. Das ist ein Kampf, denn wir von Natur aus sind wir wie jedes Tierchen, veranlagt, uns abzusichern, vorzusorgen und ab, 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 gern, bis hinein ins höchste Ansehen. Und Christus Jesus sagt, lass das mal, komm zuerst zu mir und lerne von mir, folge mir. So tut nun Buße und bekehrt euch. In Apostelgeschichte 5,32, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, das kommt immer wieder. Das hat mich auch so berührt. Das waren Zeugen, das waren nicht irgendwelche Fantastereien oder Spinner, sondern es ist so belegt wie nichts sonst auf der Welt. Und im Vers 32, und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Das kommt immer wieder. Buße, Zeugen. Und wir sehen, wie sie hinausgehen. Auch bei der Diakonenwahl wird einer gewählt, der ein Zeugnis hat. Versteht ihr? Zeugnis. Einer, der ein Zeuge ist von dem, was des Christus ist. Nicht ein Mischmasch von Christus und so, gell? Nein, klar. Denn einen Zeugen Christi steht es nicht zu, die Dinge zu vermischen. Gell? Ein bisschen von hier, ein bisschen von da und so diplomatisch. Das geht nicht. Das geht nicht. Es heißt dort im Vers 3 von Kapitel 6, so seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis. Das heißt nicht von denen, die Leute gut reden. Nein, das heißt, die Zeugen sind des Gottes, Himmels und der Erde und seines Evangeliums. Vollgeist, das wird damit unterstrichen, und Weisheit. das wird damit unterstrichen. Und Philippus in Samaria, wenn wir da Apostelgeschichte 8 anschauen, das ist auch eine interessante Begebenheit, wie hier im Vers 6 ist gesagt, die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde. Er konnte ihnen belegen aus dem Alten Testament. Er ist es, der Christus. Bekehrt euch zu ihm hin. Indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Also in diesem Anfangsstadium sehen wir mächtig immer auch das Wirken in Bezug auf große Zeichen und Wunder, wie sie in der Endzeit der Teufel manifestieren wird als Nachäffung. Und dann lesen wir weiter im Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Kamen zum Glauben. Sie hatten alles preisgegeben. Und seht ihr, erst dieses Preisgeben wird nachher befähigen, sogar für Christus zu sterben. Solange man nicht preisgibt, kann man auch nachher nicht in Christus sterben. Das ist ja das. Eine Konsequenz. Und wenn wir an die Hugenotten denken, an Waldenser und sogar an gläubige Albigenser und so weiter, ja, ihr Lieben, wie war das möglich? Da hat die Welt gestaunt, oder an die ersten Christen da im Kolosseum. Ja, wie war das möglich, dass so viele Tausende da sterben konnten, den Raubkatzen zum Fraß hingeworfen? Wie kamen andere zum Glauben? Da waren Tausende auf den Tribünen im Kolosseum und haben gesehen, wie die Christen starben. Hohe Politiker haben in Gärten Neros gesehen, wie Christen als brennende Fackeln stundenlang dort schmählich sterben mussten. Sie kamen zum Glauben. Das waren Zeugen, Märtyrer. Das Wort Zeuge heißt eigentlich Märtyrer, Märtyrer. Weil sie alles in Christi Hände warfen, alles ihr Leben gegeben haben, Vergebung der Sünden hatten, frei waren, allein in Christus, konnten sie für ihn sterben. Bis zu dieser Stunde. Wir werden ein sehen, so hoffe ich, all diese Menschen, die lieben, das wird was sein. Diese Zeugen, das wird was sein. Und wir leben noch, wir haben alle noch eine Chance. Wir leben noch. Und wenn jemand unter uns ist, der sein Leben noch nicht ganz Christus gegeben hat, ich kann ihm sagen, du gewinnst alles. Wenn du alles Äußere verlierst, frag nicht, was Menschen denken, frag, was Gott denkt, was er will. Das bleibt. Alles andere wird wie vom Winde verweht nirgendwo mehr sein. Und Simon, dieser Magier, er kommt auch, und da sehen wir die Verführung, die immer herankommt an die Verkünder, an die Zeugen Jesu Christi, tolerant zu werden, Kompromisse einzugehen, das ist eine gewaltige Versuchung, auch in unserer Zeit. Da kommt Simon, der Magier, da der Zauberer, und was sagt er? Er sieht, was da geschieht, und er bietet Geld an, im Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld. Apostelgeschichte 8. Ihr Lieben, nicht nur dort, aber es ist jetzt ein Buch erschienen von 20 Exzellenzen aus dem Vatikan. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Buch. Es ist ganz neu erschienen, auch in deutscher Sprache. Ich habe es von einem Pastor, der früher Lutheraner war und jetzt Freikirchler Pastor ist zugestellt bekommen, sind 20 Kardinäle. Einem macht der Vatikan jetzt einen Prozess, dem Kardinal Marinelli. Die sind alle pensioniert, also das heißt, sie sind alle im höchsten Alter. Und weil sie wissen, dass sie bald sterben, reden sie. Und haben sich zusammengetan und in diesem Buch, wir klagen an, schreiben sie, wie es im Vatikan zu und her geht, wie alles über Geld, Macht, Ansehen. Und sie zitieren ab und zu die Bibel. Das ist das Erstaunliche. Diese alten Männer, die vor dem mit einem Bein schon im Grabe stehen und haben erkannt, wie schlimm das im Vatikan läuft. Ihr Lieben, das läuft nicht nur schlimm im Vatikan, das kann auch in freikirchlichen Gemeinschaften so zu und her gehen. Und läuft auch so, immer mehr. Wenn die Zeugen nicht dabei bleiben und sich ihrer hohen Verantwortung in Christus nicht bewusst sind, geht jede Gemeinde flöten. Geht alles flöten. Hier sehen wir, ich möchte sagen, der Vatikan ist vielleicht der größte Auswuchs dieser Verirrungen. Aber viele folgen demnach, auch in den Freikirchen. Das gilt für uns alle, auch für mich, für jeden, dass wir Acht haben. Wir dürfen in Bezug auf das Evangelium uns nicht in keiner Weise kaufen lassen. Wir haben es mit dem Herrn Himmels und der Erde zu tun und nicht mit einer Fantasie. Also dieser Simon bringt Geld. Gebt auch mir diese Macht. Ja, dann hätte der Philippus sagen können, ja, du bist so ein Tüchtiger, du kannst reden und hast auch noch so Fähigkeiten. Das wäre auch noch eine Propaganda für unser neues Reich da, gell? So ein Simon. Nein, was macht der Philippus? Er sagt ihm nicht mit vorgehaltener Hand, du Simon, das solltest du nicht tun. Steck dein Geld lieber in die Tasche, gell? Nein, Petrus sagt ihm ganz klar und deutlich, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Ja, fahre, sagt man bei uns so, fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Und wenn diese 20 Kardinäle den Vatikan anklagen, dann sagen sie, alles ist käuflich im Vatikan. Es gibt nichts, was gottgemäß liefe. Das sagen die. Die Schweizer Presse hat jetzt einiges da bekannt gegeben, da läuft jetzt einiges. Mich macht das traurig. Einerseits, andererseits denke ich, wenn nur diese 20 Alten, die nichts mehr zu befürchten haben, weil sie bald sterben, sagen, da ist nichts mehr zu, wenn sie nur wirklich ihr Leben dem Herrn in die Hände geben, bevor sie das Gericht sie einholt. Und es soll, dieses Buch möge auch vielen Predigern eine Warnung sein. Einige Leute kenne ich noch persönlich, von denen dort geschrieben ist. Er hat nur geschrieben, was du jetzt in den 10 Jahren gesagt hast, ist alles bestätigt. Es geht nicht um mich. Was nützt uns das? Nichts. Es geht um Christus und unsere Errettung in ihm, unser Leben in ihm. Das ist doch alles. Oder Apostelgeschichte 13 begegnen wir wiederum einer komischen Passage, wie da dieser Elimas, wir haben das letzte Mal von ihm hier gesprochen, Kapitel 13. Es heißt, Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name übersetzt, widerstand ihnen, den Aposteln. Haben sie jetzt dem Druck Elimas nachgegeben? Oder hat Paulus irgendwann, wenn alle ihn verließen, auch nachgegeben und Kompromisse gemacht, dass weniger weglaufen? Nein, nirgendwo. Ich sehe in der Schrift, ihr Lieben, diese Männer und Frauen, diese Zeugen, das waren wirklich Zeugen, die wären innen tot für Jesus gegangen. Sie hätten nichts aufgegeben. Paulus hat keine Kompromisse gemacht. Als ihn alle verließen, da hätte er gesagt, so jetzt reicht es mir aber auch, Herr Jesus Christus. Jetzt mache ich ein bisschen Kompromisse, damit ich auch noch etliche Brüder habe und etliche Leute habe. Gell? Macht er nicht. Ist doch wunderbar, und das wollen wir auch nicht tun. Versteht ihr, das heißt nicht, dass man lieblos sein muss. Nein, wer so in Christus ist, hat eine Freiheit, die auch zu einer großen Liebe befähigt, wie sie sonst einfach auch nicht möglich ist. Das ist ja das Geheimnis. In Christus haben wir alles. Tja, im Vers 25, wir müssen jetzt etwas schneller gehen. Oder Petrus in Caesarea, Entschuldigung, Apostelgeschichte 10, Vers 33. Es ist interessant, hören wir mal, was dieser gute Mann sagt, dieser Cornelius. Das ist so wichtig, das ermutigt mich so sehr. Cornelius sagt im Vers 33, Apostelgeschichte 10, 33, es heißt dort, sofort nun sandte ich zu dir, also Cornelius zu Petrus, hat hinsenden lassen, und du hast wohl getan, dass du gekommen bist. Denn Cornelius hatte ja eine Erscheinung gehabt. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Es ist interessant, es ist nicht so wie manchmal heute, leider. Ich sage jetzt das, wir lassen einen Amerikaner kommen, damit er uns was Neues bringt. Neue Strategien, neue Methoden, damit wir auch wieder mehr werden und auch wieder in der Öffentlichkeit jemand sind. Nein, Cornelius sagt ganz klar und deutlich, jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen. Hört man das? Vor Gott, er war sich bewusst, dieser Heide, der jetzt zum Glauben kam. Vor Gott, ja, das ist ihm wichtig, gell? Und heilig. Um alles zu hören, also Cornelius in sein Haus, da waren viele Angestellte und wahrscheinlich noch Soldaten und so weiter, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Ach ihr Lieben, das soll auch unser Bedürfnis sein, dass wir einander helfen, alles zu hören, was vom Herrn uns gegeben ist und nicht vom Herr X und Herr Y und Frau Z. Gell? Wollen wir das doch? Das wollen wir doch. Das Schönste, was uns widerfahren kann. das Allerschönste. Und das wollen wir so weitergeben. Wir wollen uns bemühen, das getreu so weiterzugeben. Und nicht Angst haben, schüchtern sein. Und denken immer, was denken die Leute. Nein, der Herr führt uns, wenn wir in ihm sind, er führt uns. Er zeigt uns, wann wir reden sollen, wann wir schweigen sollen, wo wir Traktate geben sollen und dies und jenes. Er hilft uns. Er hilft uns. Und in Apostelgeschichte 10, eben weiter unten, sagt dann Petrus, nachdem er das Evangelium predigt, von Buße, Umkehr, alles, was dazugehört, und wir sind Zeugen alles dessen. Und im Vers 42, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Das wäre mal ein Abend wert, über dieses Thema nachzusinnen. Christus, der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten, das ist er. Ihr Lieben, glaubt mir, es wird mich nicht mein Freund verteidigen vor Gott. Und ich kann nicht sagen, ja, aber mein Freund war so berühmt und bekannt, hat so viel Theologie studiert und konnte sich auf so viele vergangene Theologen berufen. Und ich habe ihm geglaubt. Was sagt der Herr Jesus, da wo steht denn das? War das irgendwo in meinem Wort? War das in der Verkündigung? Gehörte das zum Zeugnis geben? Nein, du hast es doch, hättest doch hören können. Dann wird es zu spät sein. Nein, hören, wir werden ganz persönlich, höchstpersönlich allein. Und nur das, was in Christus ist und Christus in uns, das wird sein. Alles andere wird nichts zu sagen haben. Keine Beziehung. Ich habe furchtbar darunter gelitten zuerst, dass ich dachte, ich ahnte im tiefsten Herzen, wenn ich mein Leben Christus in die Hände gebe, dann habe ich keine Freunde mehr und der wird nicht mehr mein Freund sein. Nein, das darf nicht wahr sein. Und der Elmar wird nicht mehr mein Freund sein und der Pfarrer auch nicht mehr. Und mein geistlicher Vater, der Dekan Albrecht, so lange Beziehungen, unsere Familien, es wird nicht mehr sein. Das sah ich, vor dem graute mir. Bis mir der Herr zeigte, aber weder der Dekan Albrecht, dein lieber geistlicher Vater, noch dein Kollege Zurbricken, der mit dir die Priesterweihe empfangen hat, noch dieser und jener. Niemand. Du wirst allein mir Rechenschaft ablegen müssen, was du in mir warst und getan hast. Und dann kam die Zeit und dann war das da. Ist das nicht schön? Ich denke, dass wir alle das erleben durften oder noch dürfen. Wir werden diesem Richter begegnen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist, sagt Petrus dem Cornelius. Und der Cornelius wird sich gefreut haben. Ich gehöre zu ihm. Ich habe das Leben in ihm. Ich mache jetzt etwas. Der wird das sehr ernst, denke ich. So kann ich mir vorstellen, wenn ich den Text mehrmals lese, habe ich den Eindruck, tatsächlich, dieser Mann hat das sehr ernst genommen. Dieser Cornelius. Sehr ernst hat er das genommen. Gut, ich möchte zusammenfassend sagen, vielleicht noch Apostelgeschichte 11, 18, wie es hier heißt, dann hat Gott also auch den Nationen was gegeben, sagt Petrus, die Buße zum Leben. Auch einmal, Buße heißt alles loslassen, ganz in Christus, alles. Auch meine Sünden, meine Verlorenheit, mein altes Leben, alles. Dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Dann hat Gott also, das war ja für die Juden, jüdisch denkende Christen anfänglich völlig unmöglich, dass auch noch die Nationen zum Glauben kommen sollten. Das war ja undenkbar, dass diese Heiden dort nun zum Glauben kamen. Also das war in Kapitel 11. Also zusammenfassend, ihr Lieben, das Wort Zeugen und Zeugnis ablegen gehört wesentlich zu uns als Christen. Kommt vom Wort Martys. Martys, ein Zeuge, ist ein Martys und Zeugnis geben, Zeugnis ablegen, heißt Martyrein. Es gibt ja viele, die Marti heißen. Kennt ihr den Namen? Marti, in der Schweiz gibt es viele. Die stammen wahrscheinlich von den Hugenotten ab. Es waren Märtyrer. Die stammen aus diesen Märtyrerfamilien ab. Martini gibt es bei uns im Wallis unten, wo im 3. Jahrhundert bis zu 1000 Soldaten umgebracht wurden. Das heißt heute noch Martini. Das heißt Märtyrer, die starben dort, weil sie dem Kaiser nicht göttliche Ehre geben wollten. Und ihr Lieben, wir alle leben immer mehr in totalitären Zusammenhängen. Wenn wir jetzt nur sehen, wie europäischer Sozialismus nur in Bezug auf Österreich reagiert hat, da ist man erschrocken. bevor man Fakten praktisch sehen kann, nur ansatzmäßig. Und da merken wir, die EU, das wird immer totalitärer. Wehe, wenn ein Staat nun irgendwie andere Gedanken mal äußert, ich meine, welcher Art auch immer, es geht hier nicht jetzt nur um Haider allein, gell? Aber da merken wir, wie das Ganze totalitärer wird. Und alle totalitären Formen, seien es eben der Nationalsozialismus hier in Deutschland oder anderswo, oder sei es der Kommunismus gewesen, sei es der Vatikanismus gewesen, alle Totalitärsysteme, was machen sie? Sie verfolgen die Christen. Warum? Weil die Christen ihnen widerstehen müssen. Sie müssen allen Totalitären widerstehen, weil sie dem Totalanspruch Gottes entsprechen. Haben sie auch die Kraft und die Einsicht, dass man einem irdischen System nicht Anbetung entgegenbringen kann, absolut huldigen kann. Schaut die Geschichte an. Die großen Systeme, es war das Römische Reich, die Kaiser haben Anbetung verlangt, wehe, wenn einer nicht kompatibel ging, er wurde verfolgt. Das waren die Christen als allererste. Dann der Vatikanismus, über Jahrhunderte, Millionen Märtyrer gemacht, alle, die nicht gingen, nach ihren politisch-religiösen Vorstellungen umgebracht. Kam der Kommunismus und Hitler und seine Anhängerschaft überall. Und viele andere Systeme stehen jetzt auf. Oder vor allem das EU-System wird uns allen, glaube ich, ja vielleicht nicht mehr allen, aber Mühe bereiten. Und Christen müssen hier immer sagen, nein, so nicht. So nicht. Wir wollen alle den Frieden. Alle Christen wollen den Frieden. Aber Christen sind als Zeugen aufgerufen zu prüfen und hier und dort zu sagen, nein, so nicht. Aus Liebe zu den Menschen, weil sie die Liebe Gottes wohl erfahren haben. Gell? Und das wird uns keine Angst machen. Ich sage das, obwohl der Herr sagt, in der Welt, da habt ihr Angst. Aber er sagt auch was? Er hat die Welt besiegt. Denkt daran. Und dieses, weil er die Welt besiegt hat, dies gibt uns die Kraft, nicht in der Angst stehen zu bleiben, sondern aus jeder Angst auch weitergehen zu können. Also, wenn Christentum sich ergibt in Gottesdiensten und in irgendeinem religiösen Kult, dann läuft es völlig daneben. Christsein muss eine enge, tiefe Beziehung mit Christus beinhalten, die täglich im Gebet, im Bibellesen, in der Gemeinschaft mit Gläubigen, wenn möglich, gefestigt, vertieft wird. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und Christus hat den Auftrag gegeben, dass wir das Evangelium predigen sollen. Gell? In Matthäus 10, 27 heißt es, ruft es von den Dächern. Gell? Und Paulus sagt dem Timotheus, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Da haben wir die Freiheit. Das ist unsere Freiheit. Da kann uns niemand daran hindern. Ich habe in den letzten Jahren viel mit Russlanddeutschen und Rumänendeutschen gesprochen. Mit sogenannten nicht registrierten Evangeliumschristen, Baptisten oder wie heißt es jetzt genau. Aber erstaunlich, ich habe manche Zeugnisse gelesen. Und mit solchen jetzt hier in Deutschland gesprochen, die noch im Gefängnis waren, wisst ihr, das spürt man schon. Man kann schon sagen, ja, die sind so buchstabenversessen und so, ob das gerade immer aus Liebe zu Jesus war. Doch, ich bin überzeugt. Ich persönlich bin überzeugt. Die haben viel gelitten. Der Staat hat gesagt, nein, ihr könnt euch versammeln, aber ihr dürft nicht evangelisieren. Ihr Lieben, und was läuft jetzt mit der Weltökumene? Man will das evangelisieren. Das höchste Ziel ist evangelisieren, verbieten. Der Papst hat nur das Ziel, dass die Evangelischen nicht mehr evangelisieren. Darum alle Dialoge. Gell? Das ist das Ziel, dass sie nicht mehr das Evangelium verbreiten, sondern jeder bringt, was er hat. Das ist ganz raffiniert. Das ist ganz gefährlich. Der Kommunismus hat es so gebracht, der Vatikan bringt es so. Alle haben nur ein Ziel. Wie können wir das Evangelium, den Herrn Jesus fernhalten von den Menschen? Schon von Jesus reden und viel von Jesus reden, schöne Gottesdienste feiern, viel reden und viele humane Werke aufbauen. Und so sind die Leute vernebelt. Ja, das ist doch wunderbares Christentum.